unsere Flüchtlinge lernen, dass die Reihe der großen Kirchenjahresfeste jetzt schon vorüber ist, Weihnachten schon lange und Ostern ist vorbei, Himmelfahrt und Pfingsten liegt schon längst hinter uns, auch Trinitatis, und wir kommen in den Sommer hinein, in das sogenannte, wie ich es nenne, Kirchenjahres-Sommerloch. Aber keine Angst, wir haben genug Themen, die uns beschäftigen können, dass uns die Themen über unseren Glauben nicht ausgehen. Und die Perikope vom heutigen Sonntag führt uns zur Feldrede. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gehört habt, die Feldrede, die wir bei Lukas finden in seinem Evangelium. Und das Gegenstück ist zur Bergpredigt im Matthäusevangelium. In dieser Feldrede oder Bergpredigt versucht Jesus die Tora, die fünf Bücher Mose, so auszulegen, wie es letztendlich Gott verstehen möchte. Allerdings braucht Matthäus dazu ganze drei Kapitel, um diese Predigt zu umfassen. Und Lukas Feldrede sind drei Themen, die weniger als ein Kapitel brauchen. Er hat das Thema Armutsgebot, was ihm wichtig ist, die Feindesliebe und das Verbot des Richtens. Und letzteres, das Verbot des Richtens, ist nun für diesen Sonntag vorgeschlagen, dass wir darüber predigen bzw. hören. Aber damit das heute Morgen nicht in diese Verhaltensecke hineinrutscht nach dem Motto, tu dies und mache das und lass das bloß sein, steht da ein ganz, ganz wichtiger Satz zwischen dem zweiten Thema und dem dritten Thema, wie so ein Scharnier. Dieser Satz finden wir im Lukas 6, 36. Und er heißt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Dieser Satz bildet den Übergang von diesem einen Feindesgebot zu dem Verbot des Richtens. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und darum geht es Jesus ganz grundsätzlich bei allem, was er sagt. Barmherzigkeit. Seid barmherzig wie der Vater im Himmel, würde Matthäus schreiben. Das heißt ja eben nicht nur auf die Gebote zu achten, nicht nur Verhaltensweisen einzuführen, sondern den wichtigen Wesenszug oder den wichtigsten Wesenszug Gottes zu beherzigen. Das heißt, ihn zu verinnerlichen, zu leben. Ganz einfach, barmherzig zu sein in allem, was wir tun. Nun, wie sieht das praktisch aus? Das ist so leicht gesagt, aber wie sieht das sehr konkret aus? Dazu hören wir Jesus in der Feldrede, drittes Thema, Lukas 6, Abvers 36 bis 42. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei, und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt still, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt, und bemerkst dabei den Balken im eigenen Auge nicht? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen, und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. Einige von euch kennen, glaube ich, ein befreundetes Ehepaar von Evelyn und mir. Seitdem wir hier in Graz sind, besuchen sie uns wenigstens einmal im Jahr. Es ist Roland und Ingrid Diener. Ingrid ist gebürtige Grazerin, aber nach dem dritten Lebensjahr, glaube ich, schon verzogen. Sie kommen sehr gerne zu uns, sie fühlen sich wohl hier in Graz, hatten auch bisweilen noch Verwandtschaft hier. Und immer wenn sie kommen, haben sie so sich gewisse Rituale angeeignet. Ein Ritual heißt, wenn wir hier sind, müssen wir wenigstens einmal über den Markt am Josefplatz gehen. Wir müssen nichts kaufen, aber wir müssen unbedingt über diesen Markt gehen und diese Atmosphäre einatmen, inhalieren, uns einfach da wohlfühlen. Das ist ganz wichtig. Roland hat noch eine andere Sache, das ist schon ja, fast obligatorisch für ihn. Wenn es irgend geht, muss er eine Wanderung durchführen. Es ist immer die gleiche Wanderung. Er liebt es, auf dem Rheinisch-Kugel hochzulaufen. Und ja, das macht ihm so viel Spaß, dass er, ja, wie soll ich sagen, es geht ihm eigentlich weniger um den Gipfel, was normalerweise doch Wanderern oder Bergsteigern zu eigen sein sollte, sondern es geht ihm nicht um den Gipfel, auch nicht die Kapelle, die da oben ist, mit der Friedensglocke und so schön, sondern er bleibt meistens so in der Hälfte stehen, klettert an der einen Seite hoch, dann wandert er den großen Rundweg herum, um auf der anderen Seite wieder runter zu klettern und dann beim Klugfeitel einzukehren. Das ist sein großes Ziel, dort sich niederzulassen und richtig jausen. Das macht er natürlich nicht alleine, sondern da lädt er immer ein und wenn wir da sind, ja, kommst du mit und ja, und so weiter und so fort. Einmal war es der Fall, dass wir unterwegs waren. Wir wurden mit dem Auto an die eine Seite gefahren, Ingrid und Evelyn sind dann mit den Autos auf die andere Seite gefahren und Roland und, denkt der Dominik war noch dabei, Angelique. Wir sind dann gewandert, kamen auf diesen großen Rundweg und dann war Roland irgendwie nervös. Er suchte, er fand diesen Abzweig nicht. Das war, ist kein deutlicher großer Abzweig, sondern eher ja, versteckt. Und wir gingen weiter und wir gingen weiter, bis er ihn gefunden hatte. Dann stiegen wir ab, das war dann kein Wanderweg mehr, sondern mehr so ein Fußpfad. Es ging steil nach unten und er war immer noch unruhig. Irgendwie fand er nichts, wo er hätte sagen können, ja, das ist richtig. Es war ihm mulmig, das merkte man, aber wir gingen weiter, immer weiter, bis nach 15 Minuten er sagte, halt. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Wir sind hier nicht richtig. Das war nicht das erste Mal, dass wir diese dass er diese Wanderung gemacht hat. Irgendwas passt nicht. Also halt zurück. Wir haben keine Orientierung mehr, wo wir sind. Wir müssen wieder zurück zum Wanderweg. Das waren jetzt 15 Minuten bergab, steil. Es hat natürlich länger gedauert, bis wir wieder auf dem Rundweg waren. Dann über den Rundweg zurück und gesucht. Geschichte kurz gemacht. Wir haben dann den Abzweig irgendwie gefunden, sind dann beim Klugfeitel auch wieder gelandet. Und ja, Roland war... Das war ihm sowas von peinlich, peinlich und er entschuldigte sich und das ist ihm ja noch nie passiert und so weiter und so fort. Das war eine ganz interessante Begebenheit. Wir hatten, ja gut, eine Dreiviertelstunde, knappe Stunde halt verloren, aber das war ja nicht so schlimm. Jesus weist uns in einem seiner Bilder hier im Text darauf hin, dass es durchaus sehr gefährlich sein kann, wenn man den Weg nicht weiß, wenn man einen Führer hat, einen Wanderführer, der sich verirrt, der blind ist. Das kann, in unserem Fall war das nicht, aber das kann auch mal so ins Auge gehen, dass es lebensgefährlich werden kann. Kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Wir hatten nur Stunde verloren und waren dann am Ziel. Wie ist das, wenn wir auf unserem Lebensweg unterwegs sind? Und wir brauchen ja den ein oder anderen Führer und lassen uns da auf einen Holzweg führen. Das kann zu erheblichen Problemen in unserem Leben kommen. Wenn wir dieses Bild vom Blinden, der den Blinden führt, im Matthäusevangelium lesen, dann wissen wir gleich, dass er hier die Gruppe der Pharisäer im Visier hat. Sie lieben es, ihren Nachfolgern, den gläubigen Israeliten, Reinheitsgebote aufzuerlegen, andere Vorschriften, woran man sich halten muss, damit sie den Weg gehen, der zu dem heiligen Gott führt, der dem heiligen Gott entspricht. Und je mehr Regeln und Gesetze sie einem auflegen, umso heiliger muss dann wahrscheinlich auch der Weg sein, den ich eingeschlagen habe. Diese Gesetzestreue macht sie zu richtigen, es gibt dieses interessante Wort, Korinthenkackern, sagt man gerne, zu richtigen Erbsenzählern, die so pedantisch auf Einzelheiten und Details achten, dass bloß alles richtig gemacht wird, bloß alles eingehalten wird, dann nur kann es richtig sein. Aber noch schlimmer bei den Pharisäern war, dass ihre Gesinnung, ihre Haltung nicht stimmte. Nicht nur, dass sie unsinnig viel auf die Leute beladen haben, sondern sie waren selber falsch. Sie haben selber die Dinge nicht eingehalten. Jedenfalls sagt Jesus an einer Stelle im Matthäusevangelium: Weh euch, ihr verblendeten Führer, weh euch, ihr Heuchler. Sie haben das Herzensanliegen Gottes anvisiert, es zu treffen, und genau verfehlt, genau daneben geschossen. Jesus gab diesen Führern die Empfehlung in Matthäus 9,13: Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfern. Lernt, was es bedeutet. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfern. Nun möchte natürlich keiner von denen, die leitend tätig sind in einer Gemeinde, in einem Bund, in einer Kirche, Pastor, Gemeindeleitung, Bundesleitung, wer es auch immer ist, keiner möchte gerne als Pharisäer bezeichnet werden. Und sicher wollen wir auch keine Leiter haben, die nach außen hin uns fordern und selber unter der Ladentheke das nicht erfüllen, was sie nach außen vorgeben. Was brauchen wir? Ein Theologe hat gesagt, wir brauchen sehende und authentische Führer. Sehend heißt, sie kennen den Weg. Authentisch heißt, sie sind selbst ehrlich unterwegs. Und selbst wenn jemand nicht genau sieht, sollte er zumindest die Ehrlichkeit dann besitzen, wenn es ein Leiter ist, zu sagen, hier sehe ich nicht scharf. Nun gut, damit wir den Weg richtig erkennen, erinnert uns Jesus an Gottes Weg. Und gerade in dieser Zeit, wo wir so ein schlimmes Massaker, kann man fast sagen, so eine schlimme Erfahrung gemacht haben in unserer Stadt, oder wenn es andere Situationen sind, die uns zur Trauer führen, kommt uns gerne eine Stelle im 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 3 in den Sinn, wo Gott beschrieben wird als der, der er wirklich ist. Gott ist der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Er ist der Vater der Barmherzigkeit. Seine Geschichte mit uns ist die Geschichte der Barmherzigkeit. Sein Weg ist markiert mit barmherzigen Taten. Und dies fängt nicht nur im Neuen, sondern schon im Alten Testament an. Und es findet seinen Höhepunkt natürlich in Jesus Christus im Neuen Testament. Dort, wo Jesus diese barmherzige Tat für dich, für mich, für die ganze Welt auf sich nimmt, dass er für uns stirbt. Ob du dich nun gerade elend fühlst, ob du an deinem Versagen herumwirkst, oder ob du dich gerade selbstbewusst von Gott abwendest, weil du dich zu stark fühlst. Jesus bringt dir die Barmherzigkeit Gottes jetzt nahe. Barmherzig nimmt er dich an, barmherzig vergibt er dir, barmherzig lädt er dich ein, barmherzig möchte er, dass du mit ihm weiter auf dem Weg gehst, barmherzig ist die Einladung, heute Morgen an seinen Tisch zu kommen. So handelt der barmherzige Gott mit uns. Und die Frage ist, siehst du diesen Weg Gottes, diesen barmherzigen Weg? Er will sein barmherziges Tun auch in deinem Leben immer wieder hineinschütten, hineinbringen. Und er möchte nur eins, dass du einfach Ja dazu sagst. Ja, komm Herr, mit deiner Barmherzigkeit in mein Leben. Er möchte, dass wir mit auf seinen Weg gehen, der markiert ist von Barmherzigkeit. Nun gut, sagen wir Ja und machen uns auf den Weg mit Jesus, dann sind wir eigentlich sehend und sind wir authentisch unterwegs, weil wir Gottes Weg erkennen und weil wir versuchen, diesen Weg, das unterstelle ich uns allen, ehrlich zu gehen. So erfahren wir Gottes Barmherzigkeit und wir werden von ihm und seiner Barmherzigkeit geprägt. Paulus hat im Römerbrief versucht, in 11 Kapiteln die Barmherzigkeit des Heilswegs Gottes zu erklären, zu entfalten. 11 Kapitel braucht er. Und dann im 12. Kapitel versucht er, uns mitzuteilen, wie das jetzt praktisch aussieht. Und sein einführender Satz lautet: Ich ermahne euch, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes. Durch die Barmherzigkeit Gottes. Und das ist genau der O-Ton, den Jesus auch anschlägt heute Morgen, wenn er sagt: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit ist keine Wesensart für Weicheier und Warmduscher, nicht für jene, die sich nicht durchsetzen können. Hier wird das Evangelium nicht weichgespült, sondern hier werden gerade Bilder von Jesus gebraucht, die sehr stark sind. Er nimmt hier den Strafprozess, um uns deutlich zu machen, worum es bei der Barmherzigkeit geht. Es geht hier zum Beispiel um die Urteilsbildung. Wir sehen einen Richter, wir sehen Schöpfen. Es geht um das Richten. Richtet nicht, sagt er, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Es geht um den Urteilsspruch bei diesem Prozess, ums Verurteilen. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Natürlich verneint Jesus beide für unseren Umgang miteinander. Wir sollen nicht richten und wir sollen uns auch nicht verurteilen. Solche Tätigkeiten entsprechen nicht der Barmherzigkeit Gottes. Deswegen geht es auch nicht in die Strafvollstreckung hinein, sondern es geht in den Freispruch hinein. Sprecht frei und ihr werdet frei gesprochen werden. Und es gibt noch eine satte Startfinanzierung für das neue Leben, das er uns schenkt. Gebt, und es wird euch gegeben werden, ein volles Maß. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Von der Reformation her und von der reformatorischen Theologie herkommend haben wir in unserem Hinterkopf drin das Thema, dass Gott ja der Richter ist. Das sitzt in unserem Hinterkopf drin. Er ist der gerechte Richter, manchmal auch zornig, heilig. Und das sollen wir auch gar nicht abschaffen. Es geht nicht, dass wir das aushöhlen sollen. Aber andersherum ist in unserer Theologie auch fest verankert, und das sitzt vorne bei uns im Kopf drin, diese klare Aussage: Gott verurteilt uns nicht. Gott verurteilt uns nicht, um Jesu willen spricht er uns frei. Dass Gott so gnädig mit uns handelt, uns diese neue Chance gibt, uns nicht zu verurteilen, sondern es besser zu machen mit seiner Hilfe. Ich denke, das macht uns froh, das motiviert uns, das spornt uns an und macht uns dankbar. Das befreit und das verändert unser Leben. Wenn Gott uns annimmt, verändert uns, sagen wir, seine Gnade. Und wenn uns so viel Gutes beschert wird, dann erfüllt uns diese Gnade. Diese Güte füllt uns nicht nur ab, dass wir voll sind, sondern sie ist so groß, dass sie überfließt. Wenn Gott uns vergeben und freigesprochen hat, wird das unsere Gesinnung prägen. Das meint Jesus, wenn er sagt, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden, verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Die Barmherzigkeit Gottes hat jeder Christ empfangen. Jeder von uns. Die Barmherzigkeit Gottes empfängt jeder Christ täglich neu. Wir zeigen, dass wir Christen sind, wenn wir unseren Mitmenschen genauso barmherzig begegnen. Gott kommt uns ja schon längst barmherzig entgegen. Und er wird uns auch so begegnen, wenn wir einmal vor ihm, vor seinem Thron stehen, wie wir das in dem Lesungstext gehört haben. Und das ist doch ein wunderbarer Nebeneffekt dieser Haltung. Es gibt diesen Spruch, dieses Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Wenn wir barmherzig mit Menschen umgehen, dann spiegelt sich das in ihnen. Und es tut gut, wenn andere mit uns barmherzig umgehen. Ich habe davon gesprochen, dass wir auf unserem Weg sehend und authentische Führer brauchen. Wenn du das Geschilderte jetzt siehst und auf diesem Weg gehst, dann bist du A, ein Weggenosse, wir sind gemeinsam unterwegs und gleichzeitig einer, der Mitwanderern an heiklen Stellen Richtung weist. Wir sind miteinander unterwegs und wir können uns gegenseitig helfen. Nun, das hört sich wunderschön an, sehr harmonisch und wir wissen genau, dass es so nicht im realen Leben, auch im Gemeindeleben immer zugeht. Sondern auch wenn wir voll des Erbarmens Gottes sind und unsicher werden als Gruppe, wo geht's jetzt hin, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch, dann können diese Suchaktionen losgetreten werden, die nicht unbedingt auf ein Ergebnis stoßen, sondern wo wir unterschiedliche Meinungen haben und suchen müssen, welchen Weg wollen wir jetzt gemeinsam einschlagen, was ist der Wille Gottes hier. Deshalb spült das Neue Testament auch nicht diese Sache so weich, als wenn das alles nur so schön und wunderbar ist. Wir lesen davon, dass in der Gemeinde Jesu alles geprüft werden soll. Im 1. Thessalonicher 5,21 schreibt uns Paulus dies. Selbst Geisteseindrücke, selbst prophetische Worte, selbst Geschwister unter uns, wo wir sagen, der hat definitiv dieses Charisma vom Heiligen Geist bekommen. Alle diese Dinge unterliegen der Prüfung. Manches spricht für das Evangelium, wenn wir es geprüft haben, und anderes spricht nicht dafür. Prüft, sagt Paulus, und behaltet das Gute. An einem Beispiel, das sich in der Gemeinde in Korinth zugetragen hat, im 1. Korinther 5,1, sehen wir, wie der Apostel Paulus darauf hinweist, dass zum Beispiel beim Thema Moral Barmherzigkeit nicht bedeutet, dass alles in die Beliebigkeit des Einzelnen hineingelegt wird. Barmherzigkeit heißt nicht, jeder macht, wie er das will, sondern es gibt da auch Grenzen, es gibt da auch Vorgaben, die wir suchen müssen in der Barmherzigkeit Gottes. Oder wenn er auf der Suche ist nach weisen Personen in der Gemeinde, die denen es gelingt, streitenden Brüdern, die sich wie so Hirsche in der Brunftzeit verhakt haben mit ihren Geweihen, wieder irgendwie auseinander zu bekommen. Aber in der Barmherzigkeit Gottes. Es ist nicht ganz so einfach, aber trotzdem ist dieser Weg vorgegeben, wie wir versuchen sollen, das zu praktizieren. Und Jesus erinnert uns zum Schluss an den Balken im eigenen Auge. Dieses wunderbare Bild, was so viel immer wieder zitiert wird. Ich habe wortwörtlich noch keinen Balken in meinem Auge gehabt. Aber es hat mir schon ausgereicht, hin und wieder eine Wimper da drin zu haben. Oder eine Fliege, die mir da reingeknallt ist. Unser Auge ist, glaube ich, so ziemlich das empfindlichste Teil unseres Körpers, was wir so haben. Und wenn da was reingerät, das ist, gelinde gesagt, unangenehm. Völlig unangenehm. Und ich war mehr als einmal froh, wenn meine Frau hingekommen ist und mir gesagt hat, wo ich jetzt hinzugucken habe, um mit ihrem Zipfel, ihrem Tuchzipfel dann, mir zu helfen, diese Fliege oder Wimper aus meinem Auge herauszubekommen. War das eine tolle Erfahrung. Es ist auch im übertragenen Sinn gut und hilfreich, wenn wir jemandem helfen können, seinen Splitter loszuwerden. Aber aufgepasst, sagt Jesus, schau, dass du selber nichts im Auge hast, wenn du an die Sache rangehst. Gottes Barmherzigkeit bietet dir eine heilsame Augenkur an, dir und mir. Nimm sie an und verwende sie immer wieder neu, dass deine Augen wirklich heil sind, dass sie klar sehen. Arbeite daran. Wenn sie dein Leben und Verhalten verändert, diese Kur, mag das ja schon für deinen Nächsten ein wichtiges Zeichen sein, es bei sich selber auch zu versuchen mit dieser Augenkur, ohne dass ich mit meinen Fingern versuche, in seine Augen hineinzugehen. Und es wird Gottes heilsame und barmherzige Arznei auch von ihm gesucht werden. Wichtig ist, dass wir dieses Vorzeichen Jesu beherzigen. Damit schließe ich. Er sagt, wir sind von der Barmherzigkeit Gottes beschenkt, wir sind davon erfüllt, wir sind von dieser Barmherzigkeit überschüttet worden. Das soll unser Verhalten.